Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Johann Wachs und dem Titel Durch Chaos wachsen: Antifragilität als Erfolgsrezept. Vielen Dank, Johann, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich auf unseren Talk.
Sehr gerne, ich freue mich auch.
Am Anfang wie immer ein Eisbrecher. Was ist ein motivierendes Zitat, was dich wirklich nach wie vor immer inspiriert?
Ja, das ist eins, was ich erst in diesem Frühjahr gelesen habe, was mich aber absolut umgehauen hat durch seine Wahrhaftigkeit und seine Greifbarkeit. Das kommt von einem Philosophen, über den wir heute ziemlich viel sprechen werden, der mich auch umgehauen hat, durch die Anwendbarkeit und die Werthaltigkeit seiner Gedanken, wenn man sich über Leben im 21. Jahrhundert, führen, arbeiten, Karriere machen, Glück finden im 21. Jahrhundert Gedanken macht. Das ist Nassim Taleb, der einigen vielleicht bekannt ist als der Erfinder der sogenannten schwarzen Schwäne. Das war ein Buch, was er geschrieben hat, was ihn sehr berühmt gemacht hat. Und der hat dieses Zitat, in dem im Grunde genommen seine ganze Philosophie und damit auch das Erfolgsrezept, von dem wir im Titel gesprochen haben, schon wirklich eingefangen ist. Das heißt, Wind extinguishes a candle and energizes fire. You want to be the fire and wish for the wind. So, also das muss man jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also, wenn man mal sagt, dass Wind hier symbolisch steht für Wandel und Naturkräfte, die durch Innovation, Globalisierung, Digitalisierung losgelassen sind. Ja, gehen wir gleich mal ins Eingemachte. Und wenn man dann wie eine Kerze ist mit einem kleinen Licht, dann blasen einen diese Kräfte um. Und da die meisten von uns ja noch ein paar Jahrzehnte Karriere zu machen haben oder Leben zu gestalten haben und wir, wie ich, auch Kinder haben, die noch viel mehr Wegstrecke haben, ist das einfach überhaupt keine Option, sich einfach durch die Kräfte des Wandels ausblasen zu lassen. Und jetzt bringt er da dieses irrsinnig gute Bild hinein, dass Wind ja nicht nur Kerzen ausbläst, sondern ein Feuer wirklich entfacht und immer größer werden lässt. Und wenn du das Feuer bist und dich durch den Wind entfachen lassen kannst, also im Klartext gesprochen, durch die Kräfte des Wandels stärker wirst, dann bist du, dann reitest du den Tiger sozusagen. Dann surfst du die Welle und bleibst oben und kannst gestalten und kannst Geld verdienen und kannst die Welt besser machen und kannst Probleme der Welt lösen und hast einfach ein besseres Leben. Also ist die Frage, die mich auf ganz vielen Ebenen interessiert und über die wir heute auch sprechen wollen, eben, wenn die Winde des Wandels sozusagen so unfassbar stark wehen wie jetzt im 21. Jahrhundert, im Zeichen, wie gesagt, von Globalisierung, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und all den Konflikten in Sachen Krieg, Umweltzerstörung, Wasserknappheit und so weiter und so fort. Wenn das alles auf einen zukommt und dadurch eine unglaublich hohe Volatilität und Unvorhersehbarkeit geschaffen wird, wie stelle ich mich so auf, dass ich nicht die Kerze, sondern das Feuer bin und ich dadurch diese potenziell extrem disruptiven und gefährlichen und auch destruktiven Kräfte des Wandels für mich nutzen kann, um nicht nur ihnen widerstehen zu können, sondern sie aktiv zu nutzen, um besser zu werden. Das ist, glaube ich, eine unfassbar relevante Frage für unsere Zeit heute. Wie gesagt, als Führungskraft schon mal ohnehin, weil da will man ja in 1, 3 und 5 Jahren Ergebnisse liefern, damit man nicht gefeuert wird. Aber eben auch, Luisa, in einer Lage wie deiner, wo du dich jetzt gerade selbstständig gemacht hast, wo du mit 5 Jahren Berufserfahrung noch am Anfang deiner Karriere stehst und wo du richtig viel Wegstrecke an Gestaltungspotenzial vor dir siehst und in dir spürst. Und in meinem Fall, ich habe 4 Jungs, die zwischen 11 und 16 Jahre alt sind, wo ich mir natürlich den ganzen Tag und die ganze Nacht immer frage, was kann ich als Vater denen eigentlich und als Geschäftsmann denen eigentlich mitgeben, um sie für den Erfolg in einer Wirtschaftswelt aufzustellen, die wir weder vorhersehen können noch verstehen können, weil sie so wahnsinnig von Querschlägern, von Disruptionen, von nichtlinearen Innovationen und so weiter geprägt sind. Also was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen, um durch Chaos wachsen zu können? Ne? Das ist ja unser Titel heute. Also jetzt habe ich schon eine ganze Menge Material hier bei dem Icebreaker ausgerollt, aber unsere Hörer sollen ja auch wissen, worum es geht. Und sich, das ist, glaube ich, jetzt erstmal für alle, die heute leben und wirtschaften, wahnsinnig wichtig, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, dass wir das Morgen nicht kommen sehen können, nicht verstehen können, sondern wir müssen uns bereit machen, dafür damit umzugehen, wenn es da ist. Und das ist ein ganz anderer Skillset als der, den ich noch, ich bin jetzt vor einer Woche 60 geworden, als ich in meiner Generation, 1965 geboren, Generation Golf, noch gelernt habe und auch ein Mindset, ne, ein Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt und was du für extrem wichtig hältst, Luisa. Ich bin in einem völlig anderen Mindset groß geworden und das möchte ich einfach, diese Sensibilität und die Awareness dafür, dass es eines Mindset Changes bedarf, die möchte ich Leuten mitgeben und dann haben mich eben diese Ideen zu genau diesem Thema von dem Nassim Taleb, dem Philosophen, der dieses tolle Zitat gebracht hat, da unwahrscheinlich inspiriert, wo die Reise dahin gehen kann und was man braucht an Mindset, an Skills, um das und dem Unkennbaren erfolgreich begegnen zu können. So.
Vielen Dank für diese wundervolle Einleitung. Du warst immer mein Dozent-Spoiler, also ich habe es ja auch geschafft, einen zu akquirieren. Ich höre dir sowieso gern zu, beziehungsweise ich weiß noch, wie es war.
Das ist aber
Aber
sehr.
du hast mich gut abgeholt. Also Storytelling 1.0, vor allem, was du sagst. Also wir haben ja auch am Anfang besprochen, es betrifft jeglichen Lebensbereich, nicht nur die, die sich selbstständig machen wollen, die sich denken, Business habe ich keinen Bock, sondern auch, sei es in Liebesbeziehungen, sei es in Freundschaften, was auch immer, jeder Lebensbereich ist davon betroffen. Und dass du es auch so gut herauskristallisiert hast, weil, wie du schon angesprochen hast, jetzt da, wo ich in meinem Leben stehe, ich weiß, auch wenn es nur am Anfang ist, ganz genau, was du meinst. Und jeder hat ja auch Schicksalsschläge, jeder geht damit anders um. Aber dieses Feuer, weil man hat ja immer die Wahl. Lässt du dich ausblasen und gibst auf? Oder nutzt du das Ganze, lernst daraus was? Man sagt ja auch immer, zieh aus allem ein Learning, egal was. Und gehst du dann da mit Kraft raus, so nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, go with the flow. Ich glaube, viele zahlen auf dieses Zitat, was du gebracht hast, ein. Viele Zitate. Aber jetzt natürlich die spannende Frage, was hältst, oder wie schätzt du das ein? Wie schafft man das natürlich, weil wir ja auch eine Antwort haben. Aber würdest du sagen, es ist ein Mindset-Thema oder wie würdest du anfangen, dann eine Lösung zu finden? Eine auch generalisierte Lösung, wenn wir sagen, es betrifft alle Lebensbereiche. Wie würdest du da vorgehen oder was ist deine
Ja,
Meinung?
also ich habe das ist natürlich genau die richtige nächste Frage nach dem etwas länglichen Eingangsstatement von mir. Ne? Wo fängt man da eigentlich an? Und ich kann da wirklich nur meine eigene Journey, die auch wirklich noch lange nicht abgeschlossen ist, zu diesem Thema vielleicht mal so als Beispiel anführen. Man braucht ja immer Trigger bei sowas. Und mein Trigger war die Konfirmation meines zweiten Sohnes am 8. Juni diesen Jahres. Und ich bin bei
Oh,
uns immer
Glückwunsch.
der die Reden hält, wird dich jetzt vielleicht nicht so richtig überraschen. Und da wollte ich wollte ihm auf seinen Lebensweg jetzt nicht irgendwelche religiösen Weisheiten, die ihn auch gar nicht interessieren, mitgeben, sondern ich wollte ihm irgendwas, ich wollte ihn wachrütteln und ich wollte ihm Leitplanken und eine Richtung mitgeben. Und das nicht nur ihm, sondern da gibt es ja auch noch 3 andere Brüder und eine große Familie und so weiter. Und dann habe ich mich eben gefragt, was muss an Awareness geschaffen werden? Und das heißt ja häufig in Zeiten des Wandels, what do we have to unlearn? Ne, was müssen wir eigentlich erstmal beseitigen an bestehenden Beliefs im Hirn? Du bist ja auch Coach, wie ich auch, und da spricht man ja im Coaching auch immer gerne von Limiting Beliefs. Ne? Und wenn man mit Erfolgsrezepten einer anderen Zeit groß geworden ist, dann, und die aber nicht mehr greifen, dann werden die quasi automatisch zu limiting beliefs. Ne? Das heißt, man muss also überhaupt erstmal, das ist wirklich wichtig, also du kannst den Leuten ja viel von Wandel und von der Notwendigkeit erzählen. Wenn diese Notwendigkeit nicht erkannt wird, und zwar wirklich im Grunde gespürt und gefühlt wird, ja, dass es so nicht mehr weitergeht wie früher, das muss erstmal geschehen. Und in meiner Rede habe ich das so gemacht, dass ich versucht habe, ein Symbol, ein Bild, ein Trigger-Ereignis zu finden, wo ganz klar wird, dass wir in einer neuen Zeit leben, wo Erfolg anders erreicht wird als früher. Und da habe ich was, ehrlich gesagt, mit Hilfe von ChatGPT, habe ich was gefunden, was aber enorm gewirkt hat. Und zwar war das dieses Bild von dem Tanker im Suezkanal, der sich da verhakt hatte. Ja, das war am 8. März 2021, schön auch mitten in der Pandemie sozusagen. Und das war für mich das Bild, das habe ich dann auch hochgehalten. Und jeder hat, weil wir alle Nachrichten gucken, jeder hat sich sofort daran erinnert, aber keiner hatte damals vielleicht die symbolische Tragweite und Bedeutung dieses Bildes so richtig durchgeholt. Und das ist eben, dass in einer Welt hypereffizienter, optimierter, globaler Lieferketten reicht also wirklich ein Windhauch, um ein gesamtes System komplett flach zu legen. Denn dieser Tanker, der war da 6 Tage lang blockiert. Und durch dieses Nadelöhr, was er 6 Tage lang blockiert hat, laufen 12% des Welthandels in unserer hyperperformance-orientierten globalen Wirtschaft. Und da sagt der Taleb, hat auch wieder ein geiles Zitat, sagt er, wenn ein Windhauch reicht, um Milliardenverluste in deinem System zu generieren, dann ist dein System nicht mehr effizient, dann ist es verletzlich. Ja. Und das hat, glaube ich, jetzt bei den 50 Leuten, die da meine Zuhörerschaft waren, hat eine ganz, ganz interessante Reaktion hervorgerufen. Alle Leute, die so alt sind wie ich, also meine Generation,
50.
Sofort sind die darauf angesprungen und haben gesagt, ja, das ist es, du hast völlig recht, wir müssen jetzt hier echt komplett umdenken. Und die paar Oldies, die da waren, die haben das, glaube ich, nicht begriffen. Oder sie wollten es nicht glauben. Aber da kam sozusagen keine Connection. Ja? Also, das ist jetzt mal wieder die typisch für mich long-winded answer auf deine kurze Frage. Erstmal musst du überhaupt für so einen Mindset-Shift musst du erstmal Awareness schaffen, dass es nicht mehr weitergeht. Und dass die alten Rezepte einfach nicht mehr klappen. Und dafür braucht man solche Trigger-Ereignisse, solche Bilder oder Metaphern oder so, wo die Leute sagen, ja, get it, das ist es. Ne? So, und dann, jetzt nehme ich mal an, wirst du mich fragen, was passiert danach als nächstes, wenn also die Awareness erstmal geschaffen ist. Und dann muss man eben sozusagen stochernd im Nebel nach Rezepten suchen, nach irgendwas, woran man sich festhalten kann und was einem erstmal wieder Boden unter die Füße bringt. Und da wird es jetzt super interessant. Und da kommt der Philosoph, der Taleb, kommt eben rein mit seinem Prinzip von der Antifragilität. Das ist ja erstmal a mouthful. Und was ist eigentlich antifragil? Kann man sich erstmal fragen. Und Fragilität ist eben Zerbrechlichkeit, schönes Beispiel, der Tanker im Suezkanal, der da feststeckt und der die Zerbrechlichkeit des ganzen Systems extrem deutlich macht. Es gibt darüber, das habe ich dir vielleicht in unserem Seminar damals auch als Literaturtipp mitgegeben, es gibt ein ganzes Buch darüber wie unfassbar knapp genäht unsere kapitalistische globale Wirtschaft ist. Das ist von zwei Franzosen, die eine Wissenschaft begründet haben, die nennt sich Kollapsologie. Ist jetzt kein Scheiß, klingt ein bisschen nach Verarschung, aber das Buch heißt How Everything Can Collapse. Und das ist ein kleines Büchlein von 140 Seiten. Und wenn du das liest, dann geht dir der Arsch komplett auf Grundeis, weil die an ganz trockenen Daten aus Klima, Wirtschaft, schieß mich tot zeigen, dass eigentlich wirklich nur ein ganz bisschen was schiefgehen muss. Und dann schleudert dieser Formel-1-Wagen unserer globalen kapitalistischen Wirtschaft, schleudert so dermaßen aus der Kurve und crasht in einem Flammenball sozusagen vor der Haupttribüne und reißt die gleich mit. Das sind alles so Sachen, we choose not to know this. Ja? Aber es ist knowable und man muss sich dem eigentlich aussetzen. Weil irgendwann wird es passieren. Und dann hat es irgendwie keiner gewusst. Wir hätten es aber wissen können. Ne? So, und diese Kollapsologen, die zeigen eben, wie gesagt, wie zerbrechlich das System ist. Und dann ist eben der Taleb fragt dann so, wie können wir denn an dieser Zerbrechlichkeit wachsen? Ja, wie können wir uns so aufstellen, dass wenn uns diese Zerbrechlichkeit begegnet, wenn auf einmal Krieg in der Ukraine herrscht, wenn auf einmal Pandemie herrscht, dass wir trotzdem weitermachen können? Und da fällt mir jetzt gerade, wo ich hier gerade so ins Reden komme.
Mach ruhig, das ist schön.
Beispiel ein, 12. März 2020 war das Datum, wo der Lockdown erging. Und am 14. März hatte ich ein Seminar an der Steinbeiß, 2 Tage, Führung, Kommunikation. Das musste dann auf einmal online stattfinden, statt 2 Tage so live. Und das war wirklich genau so ein schönes Beispiel, wo man auf einmal aufgrund einer disruptiv veränderten Lage alles anders machen musste. Und für mich selber muss ich sagen, das hat mich echt ein müdes Arschgrinsen gekostet. Ich habe einfach im Prinzip genau das gemacht, was ich im Hörsaal auch gemacht habe, nur eben vorm Schirm. Und das war jetzt im Zweifel nicht dein Seminar, aber da saßen halt irgendwie 24 Leute, die ich am Schirm sehen konnte. Gut, habe ich ein bisschen aktiver tanzen müssen, um euch unterhalten zu können und unterhaltet zu lassen. Aber ich bin, glaube ich, auch ein relativ flexibler Mensch. Aber das sind so Sachen, wo ich mir dann im Retrospekt für meine Kinder überlege, da musst du die hinführen, dass die auf sowas flexibel reagieren können. Ja? Und da kommen wir gleich auf eine Sache, die, glaube ich, extrem hilfreich ist. Und das hat jetzt mit Führen und Wirtschaft zunächst mal gar nicht so viel zu tun. Du hast es aber vorhin in unserem Schnack auch schon erwähnt. Und das ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, weil ein gesundes Selbstbewusstsein gibt dir einfach Standfestigkeit und gibt dir die Sicherheit, ich weiß jetzt noch nicht, was passiert, aber I'm gonna wing it. Ja, mir fällt schon was ein. Ja, und ich kriege das irgendwie hin. So, das ist natürlich eine Sache, kannst du jetzt sagen, für den familiären Alltag, da gibt es ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten, entweder Selbstbewusstsein zu erzeugen oder Selbstbewusstsein zu zerstören. Ja, wir können uns wahrscheinlich alle Leute vorstellen, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Also jeder von uns hat Führungskräfte erlebt, die Selbstbewusstsein aufbauen oder Selbstbewusstsein abbauen. Ja? Und wenn du aber Leute, also dieses Stichwort von Psychological Safety ist da natürlich wahnsinnig wichtig. Und wenn du da ohnehin schon Leute verunsicherst, weil du immer das letzte Wort hast als Führungskraft, weil du es auch immer am besten weißt, dann werden die Leute sich nicht auf neue Situationen einstellen können, wenn sie nicht daran glauben, dass sie die Fähigkeit haben, dem Unbekannten zu begegnen und eine gute Lösung dafür zu finden. Also ja, Selbstbewusstsein ist schon mal wahnsinnig wichtig. Und wie komme ich Wie komme ich da hin? Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, echt wichtig ist und der damit ganz eng zusammenhängt, ist das Bewusstsein dafür, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu kommen. Und das sozusagen, dass es nicht eine allein selig machende Wahrheit und eine Leitungslösung gibt. Denn derjenige, der meint, die Leitungslösung zu haben, der steht, glaube ich, in Zeiten des Wandels sehr häufig alleine in der Ecke. Ja? Also das ist dann ja auch so ein Gebot der intellektuellen Offenheit und Agilität. Das kannst du besser machen, wenn du viel Empathie besitzt, wenn du gut zuhören kannst, weil dann erschließt sich dir eine Vielfältigkeit von Perspektiven, die in Zeiten von Unsicherheit, Unberechenbarkeit und was man so schön Emergenz nennt, also dass Dinge einfach sich noch entwickeln und man noch gar nicht weiß, wo Dinge hingehen und wo, wie die Lösungen aussehen, das muss man ja dann verfolgen können. Und in emergenten Prozessen, von denen wir momentan in der Welt ganz viele haben, ändert sich die Lage ja auch und die Richtung der Entwicklung von einem Tag auf den anderen. Und da musst du dranbleiben, um darauf ganz flexibel reagieren zu können. Ja? Auch das ist eine Sache, die man im Arbeitsalltag, in der Familie, du als Selbstständige mit deinen Kunden, ganz gut trainieren kann. Man muss halt nur erstmal das Problembewusstsein haben, dass das die Critical Skills sind, die eine so volatile Welt mit sich bringt. Und wenn ich sage volatil, dann ist es ja nicht nur negativ, sondern da steckt ja auch eine absolut entfesselte Energie von Handel, Wirtschaft, Produktion, Innovation drin, die durch die enorme Demokratisierung von technischen Mitteln, alles was digital ist, und der Niedrigschwelligkeit von Eintritt und Partizipation in allem heute unfassbar gesteigert worden ist. Ja, also ich habe wirklich immer so das Gefühl, wenn ich auf meine Jugend zurückblicke in den 70er Jahren, wo wir echt noch in der alten Bundesrepublik in höchster Stabilität und einer gewissen Langsamkeit vielleicht gelebt haben, das ist wirklich so, wie wenn man vom ersten Gang in den sechsten Gang schaltet heute. Und heute fahren wir im sechsten Gang. Ja? Also das ist ja auch overall ein wahnsinniger Gewinn an Output, an Kultur, an Zivilisation, an Gesundheit und so weiter und so fort. Aber man muss halt auch echt den Anschnallgurt anlegen und sehr aufmerksam fahren. Ne? Mann, jetzt habe ich dich aber richtig zugetextet.
Alles gut, alles gut. Ich
will gleich noch mal eine Frage stellen.
Du kannst die Frage auch alleine machen. Nee, also vielen Dank. Ich habe dich ja bei dem Eingang einführenden Schnack zugetextet, deswegen wir verstehen uns. Also, ich würde eher eine Frage. Kennst du das Buch, ich glaube auf Englisch, Move Your Cheese oder Who Moved My Cheese? Und auf Deutsch?
Ja, Who Moved My Cheese, genau.
Die Mäusestrategie oder so? Auf Deutsch dann? Das, wo der Käse ist weg und die Mäuse haben zwei Optionen. Entweder sie regen sich auf, also die eine Maus regt sich auf, wo ist unser Käse, das kann doch nicht sein, da geht Zeit ins Land. Und die andere Maus ist so, ja, fuck it, wir suchen halt neuen. Das genau. War das, oder?
Ganz genau. Also ja. höchste Agilität. Und letztendlich ist es ja so, wenn du dir das mal so ganz bildlich überlegst, wenn du die Zukunft nicht erkennen kannst, wenn du nicht weißt, sozusagen wirtschaftlich gesprochen, wer werden deine Kunden sein? Was wird dein Produkt sein? Weil vielleicht oder sogar wahrscheinlich ist dein Produkt durch irgendeine disruptive technologische Innovation obsolet geworden. Ja? Stichwort Kodak, Stichwort Nokia oder so. Irgendjemand hatte ich...
Stichwort, die Konkurrenz schläft nicht.
Genau, Stichwort Porsche. irgendjemand aus einer anderen Branche überholt dich rechts oder links, rechts eigentlich, weil eine neue Innovation einfach die Regeln des Marktes und die Erfolgskriterien komplett umschmeißt. Ja? Vegane Würste oder irgendwie so, ja. Und wenn du das also, wenn du deinen Erfolg sozusagen nicht an etwas Erkennbarem, was man verstehen kann, ausrichten kannst, dann bleibt dir ja wirklich eigentlich bleiben dir so drei, vier Grundqualitäten. Das ist Empathie, und die klingen auch bewusst jetzt gar nicht technisch, wirtschaftlich, Harvard-mäßig oder so, sondern es sind eigentlich menschliche Sachen. Ja, du musst empathisch sein, um zu verstehen, was andere Leute dir sagen und was da draußen in der Welt passiert. Das kann man ja auch fühlen sozusagen oder mit einem Gefühl verstehen. Du musst maximal beweglich und agil sein, um dich sofort in deinem Verhalten und in deinem Denken, also auch intellektuelle Agilität, auf neue Begebenheiten, neues Wissen, neue Möglichkeiten, neue Techniken einzustellen. Und damit geht eben auch einher mit dieser intellektuellen Agilität, dass du darfst nicht festhalten wollen an Gewissheiten, an Überzeugungen wie so wird das gemacht und so wird das nicht gemacht. Da muss man einfach wirklich wahnsinnig geschmeidig sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Menschen, denen, um darauf nochmal zurückzukommen, dieses gesunde Selbstbewusstsein fehlt und die infolgedessen sich an anderen Dingen festhalten müssen, um dieses Selbstbewusstsein und diese Sicherheit in ihrem Leben zu haben, denen fällt das wahnsinnig schwer. Kann man sich
Da
einfach
möchte ich gleich,
vorstellen, oder?
ja, da möchte ich, muss schon den Finger heben, da möchte ich gleich, jetzt sei mal leise kurz, da möchte ich kurz einhaken. Also, und zwar, ich habe eine Theorie. Also, meine These, und du darfst da gleich, dann gleich wieder drauf eingehen. Meine These ist, Beispiel Führungskräfte, damit wir immer enger werden, und ich weiß, das Thema Führung und Kommunikation hatte ich auch bei dir in der Uni, das liegt dir am Herzen und da bist du richtig gut drin. Also, die Menschen, die, so wie ich, sage ich mal, erfolgreich sein wollen und immer höher gehen wollen und immer mehr befördert werden und irgendwann eine Führungskraft sein wollen, dass diese Menschen quasi ins Unternehmen kommen und da herrschen Regeln. Also alles ist natürlich sicher und man weiß quasi, was getan werden muss und macht einfach nur seinen Job. Und die Persönlichkeit ist nicht relevant. Bedeutet, du gibst wirklich an der Pforte oder wenn du im Homeoffice deinen Laptop anmachst, deine Persönlichkeit ab und du spielst diese Rolle. In Kontext oder in der Umgebung von festen Regeln und du weißt, was zu tun ist. Und du gibst die Persönlichkeit ab, das ist wichtig. Und meine These ist, jetzt, was du alles gerade so schön ausführlich geschildert hast, diese Antifragilität wird oder sie ist da und wird wichtig und wir statuieren das auch als Erfolgsrezept. Das wird jetzt auch wichtiger, weil, jetzt muss ich gucken, wie ich es erkläre, quasi, wenn man im Unternehmen ist und diese Persönlichkeit ist, in diesen ganzen sicheren Rahmenbedingungen, du machst einfach deinen Job. Das funktioniert nicht mehr, weil das System alles wird disruptiert, wir müssen innovativer sein. Und jetzt, weil das alles in sich zusammenkracht, darf eben diese persönliche Komponente kommen. Das heißt, wenn du persönlich keine Selbstsicherheit hast, kein Feuer, was durch den Wind entfacht wird, sondern nur ein Feuer hast, was ausgeblasen wird durch, ja, Wind, weil du eine kleine Kerze bist, dass das quasi das Problem ist, also nochmal zusammengefasst, jetzt schnacke ich hier auch schon lange, dass Führungskräften heutzutage einfach Persönlichkeit fehlt, weil es einfach nicht mehr Usus ist oder nie Usus war, diese persönliche Komponente mit ins Unternehmen reinzubringen, weil du ziehst dein Hemd an, deine Krawatte, dein Blazer, du bist in dem Job und du vergisst deine Persönlichkeit. Und dass so viele Menschen zu Hause, die Führungskräfte, die Manager zu Hause oder im persönlichen Kontext, gar nicht diese Flamme haben, diese krasse Selbstsicherheit, sondern es eigentlich nur, ja, faken. Also würdest du sagen, dass die Herausforderung der heutigen Führungskräfte darin liegt, dass sie nie ihre Persönlichkeit nutzen mussten, sozusagen, und persönlich auch nicht sich so mit sich beschäftigt haben, also die meisten, dass sie diese innere Selbstsicherheit nicht haben? Hast du verstanden, was ich meine?
Ja, absolut. Man kann ihnen das im Grunde nicht vorwerfen. Und das ist sozusagen eine gewisse Dramatik und eine gewisse Tragik, die solchen dynamischen Wandlungsprozessen, wie wir sie jetzt gerade erleben, irgendwo innewohnt. Die Menschen der, jetzt mal ganz grob gesagt, ja, die Menschen der prädigitalen Welt, die in der prädigitalen Welt aufgewachsen und geprägt worden sind, die haben halt nie die Notwendigkeit entwickeln müssen, sich auf all die Strukturprinzipien der digitalen Welt, die so wahnsinnig anders sind, in Sachen Geschwindigkeit, in Sachen Globalisierung, in Sachen Verflachung von Hierarchien, die damit einhergehen, in Sachen Diversität und DEI und so weiter. Die kommen dann wirklich wie digitale Immigranten in diese Welt hinein und können da eigentlich nicht mehr effektiv agieren. Also das ist, ich meine das jetzt nicht als Vorwurf, sondern
Nee, ich auch nicht.
man muss erstmal feststellen, diese Zeiten sind vorbei und wenn sie sozusagen in Deutschland langsamer vorbeigehen als in der Welt, in anderen dynamischeren Märkten in der Welt, dann ist das eben auch ein Problem, weil dann werden, wenn das in Deutschland noch so einigermaßen funktioniert, funktioniert es halt vielleicht nicht mehr im internationalen Wettbewerb. Das ist ja eine Sache, die man durchaus heute auch beobachten kann. Und das heißt, Deutschland wird dann links oder rechts überholt von schnelleren Mitbewerbern, die schon digitalere Kulturen in Anführungsstrichen oder diversere, globalere, wie auch immer, flachere Kulturen haben. Und da ist ja zum Beispiel ein schönes Beispiel, dass bei Axel Springer, so munkelt man, wird keiner unter 40 mehr, über 40 mehr eingestellt. Genau aus diesem Grund. Weil, ja, und um auf den Punkt des Unlearning nochmal zurückzukommen, den ich vorhin gemacht habe, there are so many people who have to unlearn so much. Dann nehmen wir uns doch lieber diejenigen, die wir noch formen können und die selber als digitale Natives überhaupt dieses Rüstzeug schon mit der Muttermilch eingezogen haben und mitbringen. Und die im Zweifel auch weniger kosten, weil sie noch nicht so erfahren sind. Ja, betriebswirtschaftlich alles ganz solide und klare Argumente. So, und da stellt sich dann natürlich die Frage, die wir heute nicht besprechen können, weil das eine andere Frage ist: Was machen wir eigentlich mit all diesen Leuten, die jetzt nicht mehr das Rüstzeug mitbringen? Können wir die noch umtrainieren, umentwickeln? Aber was mich eigentlich mehr interessiert, jetzt auch wenn ich sozusagen Leiter HR, Leiter Führungskräfteentwicklung in einem deutschen Mittelständler, Hidden Champion, Großunternehmen bin, ist, wie muss eigentlich der Skillset der Zukunft für eine antifragile Welt aussehen und wie können wir das identifizieren? Und wenn wir es identifiziert haben, wie können wir es ausbilden, fördern und so weiter? Das tue ich im Kleinen mit meinen 4 Söhnen, und mit euch als Studenten. Aber volkswirtschaftlich betrachtet ist das, glaube ich, eine wahnsinnig große Aufgabe. Ne?
Ja, das, was ich vorhin so kompliziert formuliert habe, McKinsey-Prinzip kurz vergessen. Glaubst du, der Schlüssel liegt in Persönlichkeitsentwicklung? Oder einer der Schlüssel?
Also, ich glaube, noch nie war Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung im Sinne dieser Ausbildung der erfolgskritischen Skills für eine antifragile Welt, wichtiger, als es das heute war. Denn, guck mal, früher kamst du, von irgendeiner Eliteschule und hattest ein Handwerkszeug für die da zu diesem Zeitpunkt existierende Welt gelernt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass so ein Handwerkszeug in 5 bis 10 Jahren eigentlich obsolet ist, weil technologische Disruptionen neue Anforderungen, neue Möglichkeiten geschaffen haben, die wiederum neue Anforderungen an Skillsets, an Organisationsstrukturen, an Menschenführung und so weiter stellen, dann ist ja die einzige erfolgskritische Fähigkeit eigentlich, dass du dich umstellen kannst auf etwas Neues, was du erstmal erkannt hast, dass du diese Flexibilität, diese Beweglichkeit hast, wenn du einfach sagst, es wird sich sowieso alles ändern, also hängt mein Erfolg im Leben davon ab, dass ich, wenn sich alles ändert, beweglich genug bin, flexibel genug bin, hungrig genug bin, neugierig genug bin, um mich dann für das, was ich jetzt noch nicht kenne, neu aufzustellen und erfinden zu können. Ja? Das ist natürlich ein bisschen konzeptuell und ein bisschen abstrakt, aber konkreter wird's nicht, denn wir wissen ja noch nicht, was da kommt. Ja? Also wir können uns wirklich, wir müssen im Grunde genommen, ist das wie so eine Spezialeinheit beim Militär, die so eine Antiterrortruppe oder so, die wissen überhaupt noch nicht genau, wo sie da hinkommen werden und was das für eine Bedrohung sein wird. Die müssen halt nur maximal agil, wachsam und teamfähig natürlich auch sein. Ne?
Ja.
Und da, ich glaube, nochmal auf den Punkt vom ganz vor Anfang zuzukommen, das muss man erstmal begreifen, und das ist eine unangenehme Erkenntnis, weil wir Menschen sind ja so gebaut, dass wir Sicherheit brauchen und Sicherheit anstreben. Und Sicherheit ist ja immer auch Gewissheit. Und Gewissheit heißt, ich weiß, was da kommt, was da auf mich wartet. Ja? Und ich finde immer, das Beispiel von Kolumbus ist so fantastisch. Ja? Der ist losgesegelt und hatte echt keinen Plan, was da passiert. Ja? Ob es da Monstren im Meer gibt, ob die Reise 9 Tage oder 9 Wochen oder 9 Monate dauert, ob da Menschenfresser am Ende auf, die wussten ja wirklich genau gar nichts, ja. Und das ist, also die mussten wirklich antifragil sein, ja. Und ich finde, in vieler Hinsicht kann man diesen Vergleich durchaus wegen dieser wahnsinnigen Dynamik, auf die ich immer wieder komme, die alles so wahnsinnig schnell verändert, kann man diesen Vergleich durchaus auf unser 21. Jahrhundert wirklich übertragen.
Ja, ich übertrage das auch gerade auf meine aktuelle Situation. Ich sehe das schön, genau. Ich bin vielleicht die Cousine von Kolumbus.
Alleine, hier ist mal ein schönes, wirklich sehr praxisnahes Beispiel, auch eben für Menschen, die sich selbstständig machen. Ja, wir sehen das ja, du siehst das in deinem Freundeskreis, das ist der Pivot. Ja, der Pivot, der nicht umsonst durch die New Economy als Begriff so richtig etabliert worden ist. Und Pivoting, das ist antifragil. Ja? Pivoting heißt, ich dachte, ich fahre rechts rum nach Indien, aber eigentlich fahre ich links rum. Und dann biege ich irgendwann ab und mache wieder einen Pivot, weil sich die Lage verändert hat und weil meinen ursprünglichen Plan, den hat ein anderer besser gemacht und so weiter. Also Unternehmertum ist ja extremstens diese Agilität in unbekannte Gewässer aufzubrechen, Dingen dort zu begegnen, die man nicht erwartet hat und sich dann neu erfolgreich aufzustellen. Ja?
Ja.
Also der Pivot ist wirklich sozusagen so eine Konkretisierung von all dem, wovon ich spreche, in Sachen Unsicherheit, in Sachen Beweglichkeit zeigen und so.
Ja, das stimmt. Was würdest du dazu sagen? Quasi, du meinst ja auch vorhin, dass das menschliche oder eines der menschlichen Grundbedürfnisse ist Sicherheit, gehe ich vollkommen mit. Was würdest du dazu sagen, wenn Menschen oder wie können es Menschen da schaffen, Sicherheit in Unsicherheit zu finden? Mhm. Eigentlich geht es ja auch genau darum, oder? Also ich, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, also was mich gerade dazu bringt, diesen Schritt zu gehen und diese Sicherheit zu haben in dieser Unsicherheit, dann würde ich definitiv auch sagen, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein auch, also dass ich weiß, wer ich bin, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, auch wenn es manchmal unangenehm ist und auch dieser Entzug von Emotion. Beispiel, du meinst auch mit dem Pivot, ist ja wirklich so, du machst die Webseite so oder denkst, das ist deine Zielgruppe. Und wenn man da schon so emotional rangeht und so, oh mein Gott, und da so viel Herzblut und zu viel Leidenschaft reinbringt, dann ist man natürlich am Ende auch traurig, wenn man dann eben alles wieder ändern darf. Aber wenn ich von vornherein das rausnehme, diese emotionale Intensität, und mir so denke, okay, Luisa, du machst es jetzt, ich bin darauf vorbereitet, es kann sich ändern, es wird sich ändern, und schon direkt so rangehe, dass ich Systeme etabliere, wie ich das schnell ändern kann, dann habe ich irgendwie Sicherheit. Und natürlich auch Emotional Freedoms Technik. Also das ist wirklich so. Und ich würde sagen, das sind einfach Mindset-Dinge.
Total.
Auch jetzt im beruflichen Kontext. Deswegen wirklich diese Sicherheit In der Unsicherheit. Verstehst du, was ich
Ja,
meine?
also da kommt einem natürlich sofort das Wort Resilienz, ne? Und Resilienz heißt ja, also Resilienz ist ja ganz stark geprägt von einer gewissen Unabhängigkeit, ne? Diese Unabhängigkeit, die erreicht man ja, wenn man weiß, wer man ist, wie du sagst, wenn man es einem gelingt, aus sich selber Kraft zu ziehen. Ne? Das kann jeder bezeugen, dem es mal beschissen gegangen ist. Und wo du eigentlich doch nur durch dich selber und deine Fähigkeit, innere Kraftreserven an positiver Energie und so weiter zu mobilisieren, da wieder rauskommst. Also jede Form von übermäßiger Abhängigkeit wirkt dem ja entgegen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, weswegen Führungskräfte ihren Teams ja Bewegungsraum und Aktionsraum geben, damit die selber im Prinzip in dem Gefühl arbeiten, ich kann das eigentlich bis zu einem gewissen Grade auch alleine. Ja? Und in der Armee ist es zum Beispiel so, dass junge Führungskräfte dafür ausgebildet werden, immer auf der nächsthöheren Ebene schon funktionieren zu können, weil es im Krieg halt leider so ist, dass die Menschen eine Ebene höher manchmal einfach verschwinden, ne? Also einfach abgeschossen werden. Und dann musst du sozusagen in diese Leerstelle reintreten, damit die ganze Sache weiter funktionieren kann. Das kann man, glaube ich, in die Wirtschaft und in Führen in Unternehmen auch sehr gut übertragen, ne? Dass man, also ich habe das in der Agenturwelt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich das immer so gemacht, dass ich so weit wie möglich eigentlich nur über die Schulter geguckt habe und angeleitet habe, Dinge selber, dass die Teammitglieder Dinge selber machen können, und zwar auch auf meiner Ebene. Denn ich weiß ja, dass ich das kann. Ich muss das ja jetzt nicht jeden Tag beweisen. Aber dass ich jemanden ranziehe dazu, irgendwann mal auf meine Ebene hochsteigen zu können und da schon Erfahrungen gesammelt zu haben, das ist, glaube ich, ein guter Nutzen der Zeit einer Führungskraft. Ne?
Ja, wenn wir mal bei dem Thema Führungskraft bleiben, ich merke schon, wir können über alles sprechen. Aber wenn wir das jetzt mal einfach nochmal aufgreifen, wie wichtig schätzt du den Skill ein, wenn Führungskräfte Individualität beherrschen? Also wenn sie, sage ich mal, ihre Mitarbeiter lesen können, also auch diese menschliche, empathische Komponente und genau wissen, das ist, weiß ich nicht, Luisa, Luisa die Stärken, Luisa die Schwächen, um eben mir bei Aufgabe XY zu helfen und zu sagen, okay, gut, mein Mitarbeiter kann das gut, so kriege ich das psychologisch hin, ihn zu empowern. Dieses ganze, sag ich mal, dieses Coaching-Skillset, würdest du, oder wie wichtig schätzt du das ein für Führungskräfte? Gerade im Kontext von Gen Z, die ja so wild und frei sind.
Also wahnsinnig wichtig, und ich glaube, man kann sich das auf folgende Weise ganz leicht vergegenwärtigen. Wenn du ein Team von 6 Leuten führst und dann bei jeder normalen Führungsaufgabe in einem normalen Wirtschaftsunternehmen ist das, was da produziert wird oder abgeliefert wird als Dienstleistung, so dermaßen komplex, dass du alleine als Führungskraft das überhaupt nicht abliefern könntest. Ja? Denn, wie gesagt, Komplexität, 6 Leute in deinem Team haben vermutlich 6 verschiedene Spezialitäten, und du bist nicht auf jeder einzelnen dieser 6 Spezialitäten so gut wie wie die Leute in deinem Team. Das heißt, also schon wenn du dir das mathematisch oder numerisch vorstellst, kannst du die ja gar nicht ersetzen. Das heißt, dein Team, dessen Performance du Verantwortung trägst, wird immer dann maximal performen, wenn die einzelnen Individuen in ihren Spezialitäten maximal performen können. Wenn du sie also nicht deckelst, dann limitierst du sie sozusagen auf das Maß, was du als einer liefern kannst. Sondern wenn du aber jetzt jeden einzelnen dieser 6 Leute zu einer maximalen Performance empowerst, weil du ihnen Raum gibst, muss ihnen natürlich auch Leitplanken geben und auch Anleitungen geben, aber wenn du ihnen den Raum gibst, das sozusagen voll zur Entfaltung kommen zu lassen, dann wird ja aus 1 gleich 6 oder 9, ja, wenn du mit dem Faktor 1 oder 1,5 das multiplizierst. Das heißt, du bringst also viel mehr auf die Straße an Performance. Und von daher würde ich immer sagen, also habe ich auch immer in den Agenturen so geführt, dass ich versuche, klare Leitplanken zu geben und innerhalb dieser Leitplanken immer sage, ich bin der, der für die Qualität der Performance des Teams und für die Qualität deiner Arbeit letztendlich verantwortlich ist. Aber du kannst das im Zweifel besser als ich, weil ich kann, wie gesagt, nicht alle 6 verschiedenen Spezialitäten der 6 Leute in meinem Team besser machen, als die ihre einzelne Spezialität machen. Und von daher ist es meine vornehme Aufgabe, dich sozusagen zum Erblühen zu bringen innerhalb der Leitplanken und mit dem Anspruch an Top-Qualität, die mir zusteht. Und das heißt aber natürlich auch, dass wenn die Qualität nicht geliefert wird oder wenn aus den Leitplanken ausgeschert wird, dass man dann auch Konsequenzen daraus zieht, ne? Also es ist jetzt nicht nur Händchen halten und Ringelbeats, sondern aber es ist eben muss eine gute Mischung sein. Und für mich war da das Verhältnis in der guten Mischung immer sozusagen so viel Leitplanke wie nötig und so viel Förderung und Entwicklung wie möglich.
Ja, sehr schön gesagt. Gehen wir nochmal jetzt zum Ende hin auf die Glaubenssätze ein, die du im Fragebogen nochmal erwähnt hattest. Und zwar hast du da skizziert, Erfolg, also früher war es so, Erfolg entsteht durch Kontrolle und klare Planung. Heute sehe ich, dass Erfolg oft aus Experimenten, Anpassungen und nicht Planbarem kommt. Kannst du da vielleicht nochmal relativ kurz drauf eingehen, was es vielleicht auch jetzt, ja, wenn wir uns auf
die Führungskräfte. Im Grunde genommen ist das die Quintessenz dessen, was ich in der mir eigenen Länge vorhin ausgeführt habe. Nochmal ganz, ganz klar runtergebrochen. Wenn Wandel so schnell passiert wie heute, weil die Kräfte, die Wandel generieren, an Technologie, an Erfindung, Innovation, Handel, Wirtschaft, so explosiv miteinander zusammen agieren, dann sieht die Welt alle 5 Jahre wirklich sehr stark anders aus. Und deswegen ist Erfolg, wird immer aus der optimalen Anpassung an die unvorhersehbare neue Situation, die durch diese enormen Wandelkräfte entstanden ist, geboren.
Ja, gut auf den Punkt gebracht. Gut, das zweite war, früher Arbeit und Leben sind getrennte Sphären und heute erkenne ich, dass Sinn, Identität und Arbeit untrennbar verbunden sind.
Genau. Auch da würde ich es so formulieren, in einer solchen Welt, wie ich sie eben beschrieben habe, ist Performance auf einem so hohen Niveau angesiedelt, dass es eigentlich keine normalen Jobs mehr gibt, wo man einfach sagt, ich gehe jetzt zur Arbeit und dann mache ich da ein bisschen was und dann gehe ich wieder nach Hause. Sondern wir leben mit einem globalen Wettbewerb. Wir leben jetzt mit dem Wettbewerb mit der KI, die all das, was Leute früher bocklos erledigt haben, umsonst und ohne Urlaubsanspruch und Krankheitstage erledigt. Das heißt, wir müssen wirklich alle Überzeugungstäter werden in unseren Berufen, um überhaupt noch sozusagen eine Daseinsberechtigung gegenüber der KI und einen Performance-Vorteil gegenüber den Konkurrierenden aus dem ganzen Rest der Welt auf dem globalen Markt zu haben. Und deswegen kann man das heutzutage, glaube ich, echt nicht mehr trennen, sondern es muss zumindest insoweit vereint werden, als dass eine Leidenschaft für die Tätigkeit aus einem inneren Antrieb der Sinnstiftung und des Wachstums herauskommt. Und wenn man dann nebenher Hobbys wie Familie oder Sport oder sowas hat, dann hat das komplett auch seine Daseinsberechtigung, weil das ja auch ein Gesundheitsfaktor ist und man ja auch nachhaltig denken muss und sagen muss, wo regeneriere ich mich eigentlich? Aber dort, wo Performance abzuliefern ist, da fällt es einem, glaube ich, am leichtesten, wenn diese Trennung zwischen Arbeit und Leben eben insofern aufgehoben ist, als dass sich die Sinnstiftung und der Antrieb der Arbeit, für die Arbeit aus genuin im Innern vorhandenen Werten und Interessen speist.
Ja, gilt das für alle Generationen oder nur für Gen Z? Jetzt mal
Nee.
dumm gefragt.
Also da komme ich wieder so ein bisschen auf das Argument von vorhin mit den älteren Führungskräften zurück. Bei wem das nicht so ist, der wird in einen Wettbewerbsnachteil kommen und der wird einfach die Performance vielleicht mit sehr hoher Disziplin über einen gewissen Zeitraum liefern können, aber nachhaltig ist das nicht, glaube ich.
Ja.
Daher, ich glaube, das ist einfach ein neues Gesetz oder eine neue Realität unserer digitalen, globalen Welt des 21. Jahrhunderts, dass Performance auf einer höheren Ebene stattfinden muss und dass deswegen jeder, der von Performance betroffen ist, gut daran tut, sie mit einem inneren Antrieb zu verbinden.
Ja, ich habe mal nicht ketzerisch, aber frech gefragt. Weil ich auch mitbekomme, die Vorurteile gegenüber Gen Z, und ich kann das gar nicht unterschreiben. Also ich denke, das trifft, Gen Z macht nur sichtbar, was generell das Problem ist in diesem System, sage ich mal. Und wie du schon gerade eben ja erwähnt hast, ich denke, jeder muss Performance leisten heutzutage. Und das geht auch Hand in Hand. Und ja, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Das Dritte noch kurz. Stabilität ist Sicherheit früher und heute weiß ich, dass Veränderung die einzige Sicherheit ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Genau, das ist wirklich, also das ist wirklich die Quintessenz der Quintessenz sozusagen. Wenn alles um dich herum im dauerhaften Fluss ist, dann ist dein Erfolgsrezept eben antifragil zu sein. Also die Fähigkeiten und die Skills zu besitzen, durch Chaos zu wachsen.
Ja, schön formuliert. Schön formuliert. Wir sind jetzt auch schon darauf eingegangen, wie man das genau macht. Und ich denke, es sind viele Parameter. Du und als auch ich, wir sind Freunde davon, alles aufzulisten. Das merke ich hier schon. Die Folge könnte, glaube ich, 5 Stunden gehen. Aber ich denke auch, für jeden ist es individuell so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten. Der eine darf mehr an der Selbstsicherheit arbeiten, der andere darf mehr an seinen ganzen Prozessen arbeiten, der andere das, der andere das. Ich denke, man kann das gar nicht so verallgemeinern. Deswegen mal hier jetzt von uns ganz viel Input. Was würdest du abschließend sagen? Was so für dich persönlich oder ja, für dich persönlich der Hauptskillset ist, wenn wir an Antifragilität denken, für dich.
Ja, und es ist ja wie gesagt ein Mouthful und ein nicht sich sofort selbst erklärender Begriff. Von daher bedarf es also ein bisschen der Übersetzung. Aber vielleicht auf die Formel gebracht, so beweglich zu sein, dass man, wenn das Unkennbare einem begegnet, sich darauf einstellen kann und daran wachsen kann.
Ja. Und für jeden, wie gesagt, individuell, ne? Okay, sehr schön. So, wenn man jetzt mit dir in Kontakt kommen möchte oder auch mal mit dir schnacken möchte, wie macht man das? Kannst du da einmal gerne pitchen, wie man am besten mit dir Kontakt aufnimmt?
Man findet mich auf LinkedIn unter meinem Namen.
Okay, Johann Wachs, genau. Kommt auch alles nochmal in die Shownotes. Okay, Johann, ich würde sagen, für die Folge reicht es hier. Vielen Dank für den ganzen Input, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Performance-Vorteil, geiles Wort. Also das werde ich auf jeden Fall nutzen. Vielen Dank schon mal dafür. Und für die ganzen anderen Insights. Hast du noch abschließend was zu sagen?
Also ich danke dir, liebe Luisa. Mir hat das großen Spaß gemacht. Und ich glaube, worüber wir heute gesprochen haben, ist wirklich mega wichtig, total erfolgskritisch und von hoher praxistreibender Relevanz.
Ja.
Ist wirklich ein Thema, an dem werden wir nicht vorbeikommen. Und das hat auch, das ist vielleicht mein Schlusswort, das hat eine absolut gesellschaftliche Dimension, worüber wir hier reden. Weil es geht letztendlich um die Erfolgsfähigkeit der nächsten Generation. Und wenn wir sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt nicht der schlechteste Staat und das schlechteste System in dieser heutigen Welt, es wird einem ja gerade im Kontrast in den letzten Jahren immer klarer, dann ist das einfach eine verdammt vornehme und wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Erfolgsmodell in die nächste Generation in völlig neuen Fahrwässern und neuen Wirkungsenvironments zu erneuern ist. Durch die Menschen.
Ja. Ja, sehr schön gesagt. Und mein letztes Wort ist, dass nicht nur deine Generation und du das so siehst, sondern auch meine Generation und ich. Mhm. Also hier nochmal, die Generationen können auch zusammenarbeiten und haben auch die gleiche Meinung, also teilen die gleiche Meinung. Und genau, das war mal wichtig. Gut. Vielen, vielen Dank, Johann, wie gesagt. Und für die anderen, wir hören uns in der nächsten Folge.